Annalena Baerbock ist auf Reisen. Die deutsche Außenministerin ist bekannt für ihre internationale Umtriebigkeit. Keiner ihrer Amtsvorgänger hat es auf so viele Flugkilometer in der gleichen Zeit gebracht. Dabei verwendet die grüne Politikerin ausgerechnet das Verkehrsmittel, das in ihrer Partei und der Klimabewegung eigentlich verpönt ist, das Flugzeug. Doch ihr enormer CO2-Abdruck soll tatsächlich der Klimapolitik dienen. Immer wieder nimmt die Ministerin kleine Inseln im Pazifik ins Visier. 2022 war sie barfuß am Strand von Palau. In dieser Woche dann barfuß am Strand der Fidschi-Inseln. Ihre Botschaft: Heute kann ich hier am Strand schlendern, morgen wird das nicht mehr möglich sein. Der Meeresspiegel wird steigen und diese Inseln werden versinken. Darum müssen wir in Deutschland Klimapolitik betreiben, beispielsweise Öl- oder Gasheizung unterbinden. Das ist die Logik. Über die Situation der Pazifikinseln sprechen wir nun mit dem Geowissenschaftler Dr. Stefan Uhlig. Herr Uhlig, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Golme.
Baerbock auf Fidschi, das hat bei Ihnen Erinnerungen geweckt. Sie ist quasi in Ihre Fußstapfen getreten, denn Sie waren auch schon dort. Können Sie uns das mal beschreiben?
Ja gut, zunächst ist die Anreise durchaus lang. Entweder über Neuseeland oder über Australien bis nach Nandi auf der Hauptinsel und dann je nachdem nochmal mit dem kleinen Flieger dann an die Küste oder auch auf eine Insel. Mit dem Schiff wäre es natürlich auch interessant, aber es dauert dann ein bisschen zu lang.
Genauso wie Frau Baerbock waren Sie auch dort beruflich, denn die Pazifikinseln sind für Geologen und Wissenschaftler ein klassisches Reiseziel. Was macht diese Region so besonders?
Ganz besonders ist eben, dass mitten im Pazifik Inseln sind. Also die Frage ist dann, ja, woher kommen die Inseln? Und da der Bereich der Fidschi und der Südseeinseln oder in der pazifischen tektonischen Platte liegt, gibt es dort Vulkanismus. Im Fall von Fidschi war es ein Vulkanismus, der vor 140 Millionen Jahren stattfand und eben Vulkaninseln geschaffen hat. Die Vulkaninseln kommen nicht immer bis an die Meeresoberfläche. Deswegen gibt es ja auch viele untermeerische Vulkanausbrüche und Vulkankegel. Im Falle von Fidschi hat es zumindest ausgereicht, zwei große Inselkomplexe zu schaffen. Das ist einmal die Viti Levu Hauptinsel und die Vanua Levu Nebeninsel. Auf der Hauptinsel gibt es einen Berg, der liegt über 1300 Meter hoch. Und auf der Nebeninsel geht die höchste Erhebung immer noch auf über 1000 Meter. Das heißt, es sind dort Inseln, die aus dem Pazifik herausgucken. Und um die Inseln bilden sich dann Korallenriffe. Und es gibt aber auch Vulkaninseln, die entweder nicht ganz bis an die Meeresoberfläche kommen oder wenn die Vulkaninsel durch tektonische Gründe absinkt oder durch Erosion quasi kleiner wird, fast an den Meeresspiegel kommt oder etwas drunter, dann haben sich ja vorher dort auch Korallenriffe gebildet und die leben weiter, die erneuern sich quasi selber.
Mit der Außenministerin sind ja auch die Journalisten im Regierungsflieger nach Fidschi gereist. Ein DPA-Journalist beschreibt das Dorf Tuguru. Bei Ebbe kann man die Überreste eines christlichen Friedhofs im Meer erkennen, dessen Grabsteine als Mahnmäler in den Fluten stehen. Das klingt jetzt für den Laien beim Lesen wirklich bedrohlich. Wie lesen Sie das?
Zunächst einmal, dieser Ort liegt an der Südostküste von der Hauptinsel, nicht weit weg von der Hauptstadt Suva. Wie gesagt, es ist keine Insel, die untergeht, sondern sollte, so wie auch die Dorfbewohner es wohl gemacht haben, der Meeresspiegel ihnen näher kommen, dann können sie aufs Festland, auf das Hochgestade ausweichen. Das Interessante dabei ist, dass es auf Fidschi seit einem halben Jahrhundert Wasserspiegelmessstationen gibt und eine ist eben bei Suva. Und wenn man das über die letzten 50 Jahre mal betrachtet, wie die Meeresspiegel in der Ecke gestiegen sind, dann stellt man fest, dass es so im Dekadenrhythmus Anstiege gab von mehreren Millimetern des Wasserspiegels, aber dann wieder auch Stagnation über Dekaden und auch wieder Abnahmen. Die neuesten Anzeigen vom Wasserpegel in Suva weisen eigentlich ab 2022 darauf hin, dass der Meeresspiegel derzeit gerade wieder leicht schwindet.
Ihre Schilderung passt auch zu dem, was der Weltjournalist Axel Bojanowski gepostet hat bei Twitter. Es war eine Grafik des Meeresspiegels vor Ort in den letzten 30 Jahren und da ist nur wenig passiert. Bedeutet das, der Meeresspiegel an dieser Stelle steigt nicht?
Er variiert.
Mit steigender Tendenz?
Über die letzten 200 Jahre, 300 Jahre seit der letzten kleinen Eiszeit mit Sicherheit. Wir müssen vielleicht das Ganze mal relativ betrachten. Während dem Ende der letzten Eiszeit vor 22.000 Jahren war der Meeresspiegel weltweit mindestens 120 Meter tiefer als heute. Seitdem ist er angestiegen. Und in dem Zeitraum von vor 15 bis 10, 9.000 Jahren waren die Anstiegsraten mehrere Zentimeter pro Jahr. Und heute, seit ungefähr dem Atlantikum vor 8.000 Jahren, erkennt man, dass eben die Anstiegsraten geringer wären, nur noch wenige Millimeter pro Jahr betragen. Zum Beispiel im Cuxhavener Pegelbereich oder Pegelstand misst man 2 Millimeter pro Jahr. Auf der anderen Seite vom Atlantik kommt man auf 3 Millimeter. Das heißt, es ist ganz klar, dass während dem Abschmelzen der großen Gletschermassen wir einen Anstieg hatten, der eine Rampe gebildet hat. Und heute sind wir quasi auf einem Plateau. Und dieses Plateau wird auch zu Ende gehen, sobald es wieder kälter wird und die nächste kleine oder große Eiszeit kommt.
Aber Frau Baerbock stand ja nun auf diesem Friedhof und da waren die Grabsteine und die waren jetzt im Wasser und die Bevölkerung hat auch gesagt, wir wollen hier gar nicht weggehen, das ist eine heilige Stelle für uns. Also es scheint ja schon zu sein, dass da jetzt etwas im Wasser ist, was vor Jahrzehnten nicht im Wasser war.
Das stimmt schon, nur man muss sich mal überlegen, Fidschi wurde vor 10.000 Jahren besiedelt, wo der Wasserstand noch deutlich höher war teilweise, also zum Atlantikum war er eventuell sogar auf unserem Level. Nur was passiert ist, wir hatten in dieser Zeit, wo eben auch Fidschi besiedelt wurde, auf und ab der Meeresspiegel und die hatten bestimmt auch woanders noch heilige Plätze. Aber sowas passiert seit Ende der letzten Eiszeit. Das heißt, man kann nicht den Schluss machen, das wäre menschengemacht und wir müssen da jetzt CO2 einsparen oder kein Gas mehr verbrennen. Wir können daran nichts ändern. Wir haben ja gemerkt, dass zur Jahrtausendwende der Temperaturanstieg angehalten hat. Und wir haben auch in den letzten Jahren durchaus Tendenzen, dass die Temperatur wieder geringer wird. Und so werden wir zum Beispiel in den 30er, 40er Jahren dieses Jahrhunderts wieder zu den Kältetemperaturen kommen wie in den 60er Jahren. Das ist ein Auf und Ab von den Temperaturen und dementsprechend auch ein Auf und Ab von dem Meeresspiegel.
Das ist sehr interessant. Also das ist jetzt ja ganz klare Kritik an der Klimapolitik und der Klimawissenschaft auch. Kritiker der Klimawissenschaft sagen, da werden Prognosen erstellt, die gar nicht berechenbar sind, die viel zu komplex sind und die auch nicht eintreten werden. Sie stellen jetzt aber auch eine Prognose in den Raum. In den 30er, 40er Jahren wird es wieder kälter. Wie kommen Sie darauf?
Das ist ganz einfach und auch wissenschaftlich belegt über die pulsierende Aktivität der Sonnenintensität. Sprich, die Intensität der Sonne schwankt auch in verschiedenen Zyklen. Der Grundzyklus ist der 11-jährige Zyklus, aber es gibt auch mehrfache davon. Und das sieht man ganz klar über 1500 und über Dekaden. Zum Beispiel, wir hatten von 1890 bis 1930 hatten wir eine Erwärmung. Aber danach von 45 bis 1975 hatten wir eine Abkühlungsphase. Danach ab 1976 hatten wir wieder eine Erwärmungsphase, die allerdings von 1998 bis 2014 stagnierte und etwas abgenommen hat. Danach ging es wieder ein bisschen aufwärts mit der Temperatur. Und im Moment zeigt es sich, dass die mittlere globale Temperatur abnimmt. Denken Sie nur mal dran, der letzte Monat, der April, wie kalt war der?
Es soll aber ein Monat in einer langen Reihe von Monaten, ich glaube 11 Monaten gewesen sein, die jeweils die wärmsten Monate seit der Wetteraufzeichnung gewesen sind, weltweit. Also Sie sagen jetzt der April, der war aber frostig in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, aber weltweit soll es der wärmste gewesen sein.
Es gibt immer was, was das Wärmste war. Man muss nur die Bezugsreferenz nehmen, da findet man immer was. Wir sind im Moment nach der kleinen Eiszeit in einer Erwärmungsphase gewesen, aber aufgrund der Solarzyklen ist ganz klar, dass wir das Maximum schon erreicht haben und dass wir jetzt wieder eine Abnahme der Temperaturen haben aufgrund Abnahme der Sonnenintensitäten. Das ist einfach so.
Ich habe es Ihnen nochmal rausgesucht. Das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus teilte mit, die globale Durchschnittstemperatur habe bei 15,03 Grad gelegen, 0,67 Grad wärmer als der Durchschnitt von 91 bis 2020.
Sie sehen, es werden immer Vergleichszeiträume genommen, wo es reinpasst. Wir müssen aber das Ganze betrachten in Zeiträumen von 100, von 1000, von 10.000 Jahren.
Ja, 150 Jahre habe ich hier auch im Angebot, also globale Durchschnittstemperatur bei 1,61 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt.
Ja, langsam. Welcher ist der Bezugswert? Wir vergleichen da Birnen mit Äpfeln oder vielleicht sogar mit Bananen, weil die Messstation vor 150 Jahren, die sind nicht vergleichbar mit unseren Messstationen. Das fängt an von der Messgenauigkeit, das hängt ab von der Lage. Schauen Sie, eine Messstation wie hier in Karlsruhe, die vor 150 Jahren in einer Kleinstadt war, ist jetzt eventuell ganz woanders, in einer Großstadt, wo wir auch eine Wärmeinsel haben aufgrund der Gebäude und des Asphaltes und der Straßen, dass sich einfach erwärmt. Ein Fehler ist schon drin, immer zu sagen, wie vor 150 Jahren. Wir können diese Werte nicht unbedingt vergleichen. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass man mir sagt, die Temperaturen sind im Allgemeinen die letzten 150 Jahre gestiegen. Ist ja in Ordnung, ja und? Nur wir haben heute Temperaturen, die überschritten wurden in dem Klimaoptimum des Mittelalters und der Römerzeit, lagen die Temperaturen 1 bis 2 Grad über den jetzigen Temperaturen.
Lassen Sie uns noch einen letzten Blick in Richtung Pazifikinseln machen. Malediven, der damalige Präsident Mohamed Nasheed hat vor 15 Jahren eine vielbeachtete Kabinettssitzung abgehalten, und zwar in Taucheranzügen auf dem Meeresgrund. Die Warnung war, die Malediven werden untergehen. Was ist seitdem auf den Malediven passiert?
Das ist genau dasselbe in Grün. Und zwar hat man schon vor 40, 50 Jahren gesagt, dass die Malediven untergehen werden. Nur, wenn Sie heute die Malediven ansehen, da werden im Moment Touristenkomplexe gebaut. Und Sie können mir nicht erzählen, dass irgendein Investor dort, der 100 Millionen oder vielleicht eine halbe Milliarde insgesamt an Touristeninfrastruktur investiert, davon ausgeht, dass die Malediven untergehen. Es hat sich einfach gezeigt, dass diese Vorhersagen nie eingetroffen sind. Nur das Schlimme ist, sie werden auch nie revidiert, wenn es eben nicht eingetroffen ist. Was noch viel schlimmer ist, die Horrorszenarien werden immer in eine weitere Zukunft gelegt, weil wir die im Moment nicht beweisen können.
Es sind Orte wie diese Küstendörfer im Pazifik, die uns zeigen, mit welcher Brutalität die Klimakrise zuschlägt. Das sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Anfang der Woche auf Fidschi. Sie machte dafür den CO2-Ausstoß verantwortlich. Über die geologische Lage der Fidschis sprachen wir mit dem Geowissenschaftler Dr. Stefan Uhlig. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag noch.